Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 57, die Stoa im Urlaub. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Wir sind wieder da. Hallo Anne.
Liebes Anne.
Ja, und Alex. Ja, wir waren ein bisschen weg. Das habt ihr zwar nicht gemerkt, weil wir trotzdem ja Folgen hochgeladen haben, aber die hatten wir tatsächlich alle vor dem Urlaub aufgenommen. Und jetzt sind wir wieder da. Und Anne, wie geht's dir denn heute Morgen so nach dem Urlaub?
Mir geht's grundsätzlich gut, aber ich bin noch so gejetlaggt. Also ich hoffe auch, dass die Folge heute nicht ein Riesenmurks von meiner Seite wird, weil ich wirklich noch verstrahlt bin. Wir sind vor 48 Stunden aus Amerika wiedergekommen, wo wir das erste Mal nach 3 Jahren als Familie wieder waren. Und wir haben ja davor 6 Jahre in Kalifornien gelebt. Insofern war das eine ganz wichtige Reise für uns und voller wahnsinnig schöner Eindrücke. Kommen wir jetzt nach Hause zurück, aber es ist natürlich gerade mit 3 kleinen Kindern. Mhm. Die Nacht wird zum Tag und andersrum. Insofern geht's mir gut, aber ich stehe etwas noch unter dem Einfluss dieser Zeitumstellung.
Und wie geht's dir, Alex? Leben in den Extremen.
Ja.
Ja, mir geht's ganz gut. Ich hatte ja auch einen sehr schönen Urlaub. Wir waren in Alteuropa, in Südfrankreich. Da fahren wir häufiger hin und hatten da eine sehr schöne Zeit in der Provence und haben unterschiedliche Stellen der Provence kennengelernt, nochmal immer wieder was Neues auch gesehen, wieder gemerkt, wie schön Europa eigentlich ist. Es ist wirklich, also wir hatten auch auf der Rückreise zum Beispiel einen riesen Stau, völlig unerwartet, und sind dann über die Landstraßen gefahren. Das dauert halt ein bisschen länger, aber man merkt halt einfach, wie viele tolle, schöne Dörfer es in Südfrankreich gibt. Und in jedem zweiten ist ein wunderschöner Markt, wo alle 3 Damen in meinem Auto gerufen haben, können wir mal anhalten, auf den Markt gehen. Ja, also von daher war alles drin, war Erholung, schöne Bücher gelesen. Und viel Familienzeit und auch mal Zeit, die Seele baumeln zu lassen. Ja, und das hat ja dann auch so ein bisschen die Frage bei uns aufgeworfen, ne? Die Stoa im Urlaub. Haben wir da eigentlich auf die Pause-Taste gedrückt oder war die Stoa eigentlich mit dabei im Urlaub? Und auch so die grundsätzliche Frage, wie schauen denn eigentlich die Stoiker auf das Reisen und auf den Urlaub? Und darüber wollen wir uns ja heute mal unterhalten, ne? So als kleiner Abschluss von dem Urlaubs. Passagen.
Genau. Und ich finde das ganz spannend, denn eigentlich, wie unser Podcast ja auch heißt, der Weg der Stoa, ist es ja ein immer weiterschreitendes Projekt, Stoizismus in sein Leben zu integrieren oder als Lebensphilosophie zu haben. Und insofern kann man da eigentlich gar keine Pausetaste drücken, sondern es geht natürlich dann schon auch darum, wie man im Urlaub stoisch lebt oder auch wenn man vielleicht gar nicht so bewusst drüber nachdenkt, aber was man eben im Urlaub für Erfahrungen macht und sich in irgendeiner Form weiterentwickelt. Oder wie siehst du das?
Ja, ich finde das mit der inneren Reise, die du ansprichst, eigentlich auch wirklich den zentralen Punkt, dass man halt sagt, ne, der Weg der Stoa ist ein innerer Weg, ein Weg, auf dem man keine Kilometer macht, sondern der wird in anderen Einheiten gemessen, wenn er überhaupt gemessen wird. So. Und von daher ist es ja ganz interessant, wenn man sagt, wenn man eine äußere Reise macht, inwiefern das eigentlich die innere Reise beeinflusst. Und da gibt es ja durchaus auch, ne, wenn man so an den Anfang der Philosophie an Sokrates denkt, skeptische Bemerkungen. Ne? Du hast da ja ein schönes Zitat auch nochmal rausgesucht.
Ja, ich finde das herrlich, dass es hier Seneca, wie er Lucilius seinem Freund übers Reisen schreibt. Das ist der 28. Brief und der heißt schon, Reisen an sich kein geeignetes Mittel, das Gemüt zu entlasten. Und da zitiert er Sokrates und sagt, magst du das weite Meer durchkreuzen, mögen dir, wie unser Vergil sagt, Länder und Städte entschwinden, deine Fehler werden dir überall hin folgen. Einem, der dieselbe Klage führte, erwiderte einst Sokrates, was wunderst du dich, dass deine Reisen dir nichts nützen? Bist du es nicht selber, den du herumschleppst? Was dich vortrieb, sitzt dir unmittelbar auf dem Nacken.
Also das Problem am Reisen ist, dass man sich selber mitnimmt.
Richtig. Ja, also man entkommt sich nicht. Man kann nicht vor sich selber fliehen. Insofern ist ein Reisen zwar ja eine Pause vor oder eine andere Umgebung, aber ja, seine innere Konstitution hat man natürlich dabei. Und wir sind ja auch beide so ein bisschen, ja, was heißt ausgebrannt, aber so ein bisschen erschöpft von den Sachen, die hinter uns lagen, in diese Urlaube gestartet. Und ja, dann weiß nicht, was war deine Erfahrung dazu? Also war es dann doch eine Pause oder?
Ich meine, ja, es ist natürlich schon eine Pause von den Alltagskontexten.
Ja.
Und es ist auch in unserem Fall jetzt zum Beispiel auch nochmal ein neuer Kontext wieder gewesen, weil wir diesmal tatsächlich die ganz besondere schöne Situation hatten, dass unsere beiden Töchter, die ja schon 23 und 25 sind, mitgefahren sind und wir damit nochmal wirklich Familienzeit in einer Form hatten, wie wir sie auch lange Jahre wirklich nicht mehr hatten. Und von daher ist das natürlich einfach auch eine Chance, sich auch wieder näher zu kommen und einfach auch so Dinge, die jetzt passiert sind, zu verarbeiten. Und das kann man jetzt einfach sagen, ja, das ist dann halt Familiengequassel, so, ne, so, sich austauschen, was ist alles liegen geblieben, worüber muss ich alles erzählen und so weiter. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass man einfach merkt, dass man auch anders gefordert wird von erwachsenen Kindern als von kleinen Kindern und damit natürlich auch Familiendynamik sich verändert. Ja, und also zum Beispiel in der ersten Woche ist noch der Freund von meiner älteren Tochter mit dabei gewesen. Und das war auch das erste Mal, dass wir diese Konstellation hatten. Und das war zum Beispiel auch ganz neu für mich mal, dass da zwei Männer sind und drei Frauen. Das hat auch die Dynamik schon mal verändert in einer durchaus auch ja lustigen Art und Weise. Und so, also ich glaube, dieses sich in dieser Art von Kontexte zu bewegen, jetzt in diesem Fall jetzt Familienkonstellation, das macht natürlich mit mir innerlich auch was, ne? Weil es dann vielleicht auch Muster, die da sind, in Bewegung bringt und sagt, das ist ja doch anders geworden, da muss ich mich umstellen. Da merkt man irgendwie auch, dass es dann mal irgendwo quietscht und dann muss man eben auch überlegen, warum, was ist denn da jetzt passiert und so. Und ich glaube, so ähnlich ist es ja für andere Menschen, die dann sagen, ich fahre jetzt in eine andere Kultur, weil ich da mal anders gefordert werden will. Also von daher glaube ich, ja, es ist halt ein Thema, wenn man sich selber mitnimmt, dann wird man sich halt auch nicht los. Aber wenn man sich selber dabei hat, ist das Gute, dass man auch jederzeit eben auch Entwicklung in sich selber erfahren kann durch Dinge, die von außen kommen. Und ich finde auch, Zeit zu haben, kann einem eben auch die Möglichkeit geben, mal Innerlichkeit zu haben und überhaupt mal in sich reinzufühlen, in sich reinzuhorchen. Wie geht's mir eigentlich? Und was passiert denn eigentlich gerade in meinem Leben so? Und wie stehe ich denn zu all diesen Dingen? Also im Strom des Alltags ist es manchmal, finde ich, so schwierig, da halt wirklich diesen Blick drauf zu werfen. Und von daher, das sind jetzt so mal meine Gedanken, inwiefern Urlaub dann schon auch eine besondere Chance für innere Entwicklung.
Ja, würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben, diese Möglichkeit zur Reflexion, die man im Alltag dann, die doch oft untergeht, auch wenn man versucht, irgendwie sich dafür Zeit zu nehmen, aber es ist dann doch, und da ist der Ortswechsel dann auch anregend. Ja. In meinem Fall jetzt auch, was ich ja sehr, sehr liebe, die Natur, die mich wirklich immer wieder so beeindruckt in Kalifornien. Wir waren da mitten in den Redwoods, in diesen ganz besonderen alten Bäumen und diese Ruhe und diese besondere Aura, die diese Bäume haben. Ich kann das wirklich schlecht in Worte fassen, aber mich ergreift das immer so. Das ist wirklich auch diese, da habe ich mich auch stoisch mit der Natur verbunden gefühlt wieder. Wenn ich zwischen diesen Bäumen umherlaufe, die teilweise, ich glaube, die ältesten in dem Wald, in dem wir waren, waren 1400 Jahre alt. Diese
Wahnsinn, ja.
Verhältnis setzen, diese andere Perspektive, ja auch ein ganz stoisches Motiv. Was ist in diesen Jahrhunderten alles, was haben diese Bäume schon alles miterlebt? Mhm. Und unser kleines Leben oder die Zeiten, die wir jetzt leben, die uns so chaotisch vorkommt und die auch chaotisch ist, aber was war nicht alles schon vor 1400 Jahren? Wie sah die Welt damals aus, als dieser Baum sein Leben begonnen hat?
Ja, da führt einen die Natur automatisch eigentlich in diese Übung, die wir in der letzten Folge auch besprochen haben, ne? Wo es um dieses Thema Umgang mit Ewigkeit und was bedeutet die Ewigkeit eigentlich jetzt, wenn ich sie mir vor Augen führe für das, was ich im Moment tue, ne?
Ja, Ich hatte auch eine andere Reise, die war für mich dann eben in die Vergangenheit, weil ich an ganz vielen Orten jetzt wieder war, die ich eben mit meiner jetzt schon großen Tochter besucht habe, als wir da eben vor 10 Jahren gelebt haben oder hingezogen sind. Und man könnte ja schon die Frage stellen, wieso müsst ihr jetzt in der speziellen politischen Situation nach Amerika in Urlaub? Aber für uns war das eben ein Heimkommen in unsere Heimat dort, in die, was zu uns zur Heimat geworden ist. Und für mich ist Amerika eben auch mehr als jetzt die aktuelle Situation. Wobei man dann natürlich auch, das nimmt man dann auch alles auf, also die Situation da, dieses subtile und teilweise auch weniger subtile Anspannung und politische Kluft, das ist mir schon auch ganz bewusst geworden, je länger wir da waren. Und ja, das ist auch so eine Sache, ich finde, das ist auch ein stoischer Gedanke, dass man sich selbst ein Bild vor Ort macht. Die Möglichkeit hat man natürlich nicht immer und man kann auch nicht in jeden Krisenherd reisen, um sich mal selbst ein Bild machen zu können. Aber ich finde das schon interessant, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo mal selber hinzugehen und sich ein eigenes Urteil zu bilden und nicht, ich meine, in vieler Hinsicht muss man sich natürlich auch darauf verlassen, was einem vermittelt wird über Medien. Aber ich finde es mal spannend, dann möglichst vorurteilsfrei nochmal selber Dinge aufzunehmen und seine eigene Meinung zu bilden.
Ja, und klar, mit Leuten zu reden, die da halt leben und die auch ihren Alltagszusammenhang vor dem Hintergrund dieser Veränderung dann auch authentisch berichten können, so, ne? Das kriegt man halt sonst so selten, ja. Ja, was ich nochmal spannend finde, ist, was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ist, Urlaub ist so eine Zeit, wo man sehr mit seinen inneren Erwartungen konfrontiert wird. Ja, und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Weil ich glaube, das Typische ist ja so, wir fahren in den Urlaub, damit es ganz toll wird. Und ne, dass das Wetter immer schön ist und dass man nur nette Leute trifft und das Essen immer gut ist und so weiter. Und so wird es ja dann nicht. Ne? Also ich meine, wir hatten einen wunderschönen Urlaub, aber natürlich gab es auch Momente, wo ich dann gedacht habe, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. So, und das finde ich dann wieder spannend, weil das ist ja auch ein ganz stoisches Thema. Wie weit bin ich bereit, meine Erwartungen loszulassen? Weil ich finde das ja sehr klar, den Zusammenhang, je stärker die Erwartung und so stärker ich daran gebunden bin, umso schlimmer die Emotion, die sich daraus ergibt, wenn sie eben enttäuscht wird. So, ne? Also wie so ein Glaubenssatz, ne? Das muss jetzt so sein oder das kann doch nicht sein, ne? Also wir hatten zum Beispiel eine Situation, wir hatten 2 Häuser in Anführungsstrichen gemietet, jeweils erste und zweite Woche. Und als wir in der zweiten Woche ankamen, haben wir festgestellt, dass das kein Haus war, sondern dass es eine Wohnung war und dass diese Wohnung auch relativ klein war. Sie hatte im Prinzip kein Wohnzimmer, sondern es waren 2 Schlafzimmer, die noch nicht mal richtig getrennt waren.
Hat wieder jemand geschickt mit dem Weitwinkel für Airbnb die Fotos gemacht, ne?
Ja, es stand einfach in der Anzeige Haus. Und im Text, wenn man genauer liest, konntest du all das wiederfinden, was wir dann auch gesehen haben. Aber es war halt so, wir waren mit einer völlig anderen Erwartungshaltung hingekommen. Und das war erstmal so, hä? Oh nee, das ist jetzt echt blöd. So, ja. Und da dann innerlich loszulassen und zu sagen, ja, aber das Umfeld ist wunderschön. Das lag ganz, ganz toll, ne? Im Olivenhain, in, so ein bisschen in den Bergen. Es gab einen ganz tollen Pool und überhaupt. Also ich meine, es war die Sonne schien, es gab tolles Essen da. Also es gab wirklich überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Art und Weise da jetzt enttäuscht zu sein, weil es ganz toll ist oder toll gewesen ist. Aber trotzdem war es erstmal dieser Moment, die innere Erwartungshaltung umzustellen und zu sagen, ach, das müsste aber jetzt doch genauso sein wie in der ersten Woche, hat ja auch das Gleiche gekostet. Ja, und da habe ich dann schon tatsächlich erstmal innerlich so ein bisschen an mir arbeiten müssen, bis ich dann losgelassen habe und dann halt gesagt habe, nee, ich gucke jetzt auf die anderen Dinge, die da sind und die schön sind und so weiter. Und da finde ich, da ist es sicherlich im Urlaub auch nochmal besonders, weil A, eben die Erwartungshaltung häufig so aufgeladen sind, und B, eben so viel Dinge passieren können, die du nicht erwartet hast.
Ja, du sprichst ja über dieses Handeln unter Vorbehalt auch, ne? Dass man sagt, ich gehe einfach schon mit der inneren Einstellung rein, es können Dinge passieren, die anders laufen und dann ist es so und das akzeptiere ich dann. Ich meine, beim Reisen mit 3 kleinen Kindern, das ist eigentlich meine Grundeinstellung. Also erstmal, bevor wir überhaupt losgeflogen sind, dachte ich schon, die Chance, dass das überhaupt klappt, ist ungefähr bei 50%, dass nicht einer noch irgendwie Magen-Darm bekommt oder irgendwas anderes schief geht. Und Ja, insofern, ich finde Handeln unter Vorbehalt, so die Reserve Clause, wie es auf Englisch heißt, dass man sich eben wirklich vorher sagt, es kann auch schief gehen. Und nicht aus so einer Art Zweckpessimismus, sondern wirklich, weil man einfach seinen Erwartungshorizont schon insofern verändert und sich dann auch schon Alternativen vielleicht überlegt und es dann gar nicht immer die schlimmste aller Möglichkeiten ist. Und dadurch bleibt man flexibler. Ich finde das sehr, sehr hilfreich. Also bei uns hat diesmal tatsächlich erstaunlicherweise alles geklappt. Auf den letzten Metern hieß es noch, da waren wir 2 Stunden vor Landung und dann hieß es ist ein Arzt im Flugzeug. Das ist ja immer keine gute Ankündigung, aber hat sich dann glücklicherweise auch als gewissermaßen Vorsichtsreaktion entpuppt. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise. Würdest du denn sagen, es gibt Urlaubsziele, die unstoisch sind, also die man als Stoiker sich nicht aussuchen sollte?
Also ich finde, es ist für mich, wenn ich jetzt aus dem Bauch heraus antworten sollte, eher so eine Frage, mit welcher Haltung man zu bestimmten Zielen fliegt. Also es gibt Ziele, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass ich da Urlaub mache. Weil ich einfach finde, dass die politische Situation für mich so fragwürdig ist, dass es mir einfach extrem eine innere Dissonanz erzeugen würde, wenn ich sage, da fahre ich jetzt zum Badeurlaub hin.
Mhm.
So, wenn ich da hinfahre, weil ich das Land kennenlernen will, weil ich irgendwie mir einen Eindruck verschaffen will, wie geht's den Menschen eigentlich und was läuft da eigentlich und wie ist das politisch und warum denken die so oder auch nicht, dann ist das wieder, das Hinreisen wäre das für mich total okay. So, ne? Und das will ich aber auch nicht verallgemeinern, aber so ist halt mein Gefühl. So, ne? Deswegen fahre ich auch in bestimmte Länder nicht hin.
Ja.
Also auf jeden Fall nicht als Urlaubsziel. So, ne? Im Sinne von entspannen, lesen, nur am Strand liegen und so weiter. Das, wie geht dir das?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe auch Länder, in die ich einfach nicht reisen möchte, weil ich das Regime da so fragwürdig finde oder so Menschen verachten, dass ich da nicht mich entspannen möchte und da auch kein Geld ausgeben möchte.
Mhm.
Aber ich finde, was du ausgeführt hast, sehr richtig, dass es dann auch auf die innere Haltung ankommt, was man dann da bezwecken möchte. Und grundsätzlich wollte ich aber nochmal so sagen, zu dem, was du gesagt hast, am Strand liegen und nur am Pool liegen und 2 Wochen lang sozusagen gar nichts tun. Das widerstrebt mir einfach charakterlich total, weil ich so ein aktiver Mensch bin. Ich bin im Urlaub also schon grenzwertig aktiv und möchte jeden Tag irgendwas machen und alles da kennenlernen vor Ort und kann schon nicht wirklich dieses Entspannen. Aber ich habe dann auch drüber nachgedacht, für andere Leute ist es vielleicht genau, was sie brauchen, um dann, wenn sie wiederkommen aus dem Urlaub, eben in ihren Rollen wieder gut zu funktionieren. Und dann ist es ja auch absolut legitim, also davon abgesehen, dass nicht jeder sein muss wie ich natürlich, aber wie wichtig das dann auch ist, dass man sich im Urlaub entspannen kann und sich dieses herausnehmen kann, wenn man sich überhaupt Urlaub leisten kann. Urlaub ist so ein Luxusgegenstand geworden. Es ist so teuer geworden, in Urlaub zu fahren. Und so viele, gerade auch Familien mit kleinen Kindern, können gar keinen Urlaub machen. Und dann diese Situation zu haben, dass man sich wirklich mal Entspannung auf die einem eigene Art holen kann und dann wieder besser im Sinne von gesünder und stärker wieder zurückkehrt, das ist eigentlich, ja, das ist toll, wenn das klappt.
Ja, also ich wollte auch eben nicht sagen, dass man nicht am Pool liegen soll. Ich mache das selber gerne, also weil ich gerne lese und Dinge da tue. Ich finde immer so eine Mischung ganz gut, aber da ist ja jeder anders. Ne? Und es gibt ja genauso die Leute, die in Urlaub fahren und von morgens bis abends auf dem Mountainbike sitzen und die Berge rauf und runter fahren und das halt total entspannt und gut finden. Ne? Und weil sie da halt dann für sich ein besseres inneres Gleichgewicht wiederfinden. Und also ich meine, da ist ja auch in der Stoa durchaus auch was drin. Ne? Seneca hat ja auch empfohlen, jeden Tag sich zu bewegen und für seinen Körper etwas zu tun, weil der Körper eben auch unsere Heimat ist. Und wenn der Körper ausgelaugt und ausgebrannt ist, eben auch alles andere nicht mehr funktioniert. Ne? Man nicht mehr die Kraft hat, dann vielleicht den Puffer zu geben für andere und dann Störungen in der Beziehung auftreten oder im Miteinander in der Nachbarschaft oder was auch immer. Ne? Aber das merkt man ja. Aber wenn Leute mit ihren Nerven völlig am Ende sind, dann knallt es halt ununterbrochen. So, und von daher ist es sicherlich auch gut und richtig, da halt für sich eine Entspannung zu suchen, damit es einem einfach auch besser geht und damit allen wieder besser geht.
Ja. Mir noch andere Gründe überlegt, wie die Stoiker vielleicht Urlaub gut heißen würden, das wäre, um Freunde zu besuchen, denke ich, weil Freundschaft ja auch ein hohes Gut ist im Stoizismus. Man sagt, diese Freundschaft zu pflegen, dafür müssen wir uns mal Angesicht zu Angesicht sehen und nicht mehr nur noch über Zoom oder telefonieren. Und das andere wäre, dass man ein anderes Land eben auch, was ich vorhin schon erwähnte, entdeckt und sich eine eigene Meinung macht, auch zur Horizonterweiterung, um diese Kosmopolis, um sich als Weltbürger zu sehen, um das wirklich auch zu fühlen und um sich anderen näher zu fühlen, dadurch, dass man eben mal ihre Kultur dann kennenlernt.
Ja, ich finde das total spannend, selbst in Europa, als ich mal in Großbritannien war. Da hatte jemand an einer Raststätte beim Ausparken, weil er so ein bisschen laissez-faire gemacht hat, unser Auto mitgenommen. Und ich stand da daneben und dann habe ich mal so geklopft und habe gesagt, was war das jetzt? Und dann weiß ich noch, das war so alter Brite, der hatte auf dem Rücksitz noch so einen Kübel stehen mit einer Champagnerflasche drin, fuhr ein Jaguar und sagte dann nur so, don't exaggerate. Und dann habe ich ihm gesagt, da ist jetzt hier Kotflügel und so weiter. Und dann sagte ich, würde gerne seine ID-Karte sehen. Und dann hat er mir gesagt, wir haben hier in Briten keine ID-Karte. Ja, also gibt halt nur einen Führerschein und sowas. Und da ist mir so klar geworden, dass die UK da wirklich anders organisiert ist. Ne? Dieser Ordnungswahn oder dieses Ordnungsbestreben, was wir haben mit Meldewesen und allem Möglichen und so, das gibt es da in der Form einfach nicht. So, und die leben trotzdem alle gut, ne? Das ist halt anders, ne? Und das immer wieder mal zu erleben, dass man sagt, ja, bestimmte Dinge können einfach weg sein und das Leben läuft trotzdem. Läuft halt anders. So, ne? Und das finde ich immer wieder total einfach gut, auch das zu sehen, dass das, so wie wir es machen, nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
Wir Deutschen können uns ja auch nicht treffen im Urlaub. Andere Nationen sehen sich irgendwo und fangen an zu sprechen und wir Deutschen, wenn wir andere Deutsche sehen, dann schnell weg, so tun, als ob man es nicht gehört hätte. Was ist das? Woher kommt das?
Ja, Sense of Community.
Ja,
gut. So viel erstmal zum Thema Stoa und Urlaub.
Ja, würde ich auch sagen. Also stoische Tugenden hatte ich mir noch aufgeschrieben. Welche kann man kultivieren im Urlaub? Aber ja, ich glaube eigentlich jede, ne? In jedem Zusammenhang, wie man als Tourist sich stoisch.
Ja, ich glaube, da hast du nochmal einen guten Punkt, weil in jeder Situation, wo die Erwartung enttäuscht wird, geht es gar nicht darum, auszuhalten, sondern es geht eben darum, dass man dann eigentlich einen Hinweis bekommt, dass jetzt was anderes angezeigt wäre. Und das könnte eben dann eine andere der Tugenden sein, auf die man mal schauen könnte, die einem in der Situation dann vielleicht einen guten Hinweis gibt, was man tun könnte für sich. Ja. Ja, aber dann wäre jetzt eigentlich so der Punkt, wo wir Trommelwirbel, tara, jetzt mal sagen, dass wir eine neue kleine Kategorie einführen in jeder Folge. Nämlich, dass wir unsere Kategorie jetzt machen, hast du eigentlich was Interessantes gelesen oder gehört?
Genau. Und da ist uns doch gerade etwas über den Weg gelaufen, passend für diese Woche. Und zwar ein kleiner politischer Impuls. Das fand ich super interessant, habe ich gestern gelesen. Und zwar bin ich als eine der einzigen noch auf Facebook, um in Kontakt zu bleiben mit ein paar Leuten von früher. Und ich bin nicht auf X, aber da hat Elon Musk getwitter-exed. Und zwar hat er geschrieben, ich lese mal kurz auf Englisch vor, I wonder if Marcus Aurelius could have done more to carry Rome to greater heights or whether that was as good as job as could have been done. Also er fragt sich, ob Marc Aurel damals irgendwie hätte mehr machen können, um Rom noch erfolgreicher dastehen lassen können oder ob sein Job jetzt eben so gut war, wie man es hätte machen können.
Make Rome great again.
Ja, oder, ja.
Ist nicht so ein guter Spruch, Marga.
Nee, das geht einem nicht so über die Zunge, aber ja. Auf gut, selbstbestimmt trotzdem gut aus. Sehr spannend, dass er da auf Marc Aurel sich so bezieht. Und noch spannender und richtig gut fand ich Donald Robertson, der ist bestimmt vielen von euch ein Begriff. Das ist ja ein ganz berühmter, moderner Stoiker, der ganz tolle Bücher geschrieben hat er ist ja Verhaltenstherapeut, aber eben auch sich ganz viel mit Marc Aurel beschäftigt hat. Und er hat eine tolle Antwort geschrieben zu diesem Post auf Facebook, in der er ja, darauf eingegangen ist, dass Elon Musk hier vollkommen missversteht, was für Marc Aurel wichtig gewesen ist im Leben, dass es für ihn dieses externe Ziel, Ruhm größer und noch erfolgreicher zu machen, überhaupt nicht war, was ihn in seinem Leben angetrieben hat, sondern dass er komplett auf seine innere Tugendhaftigkeit abgestellt hat. Und das war sein Leitfaden für ein gelungenes Leben und nicht, ob er irgendwie noch höhere Ruhm in irgendeiner Form hätte noch, das römische Imperium noch hätte vergrößern können, sondern es ging ihm um die Art, wie er das gemacht hat.
Ja.
Und ja, wer sich dafür interessiert, das führt Donald Robertson da ganz toll aus, der kann Donald Robertson da einfach folgen auf Facebook und sich das mal durchlesen.
Ja, der hat ja auch ein Substack, wo er auch regelmäßig etwas veröffentlicht und hat auch ein interessantes Projekt, weil er nämlich in Anführungsstrichen Platos Akademie in Athen wieder aufbauen will und jetzt seit einigen Jahren nach Sponsoren auch sucht und da schon erste Schritte gemacht hat. Und es gibt auch schon so die ersten Konferenzen virtuell, Plato's Academy. Also der ist da wirklich sehr, sehr aktiv unterwegs, um dieses antike Gedankengut wiederzubeleben. Und von daher hast du völlig recht. Ich finde auch, seine Bücher sind wirklich sehr lesenswert und die Posts, die von ihm kommen und auch die Interviews, die er macht, das ist wirklich sehr spannend. Ja, nee, dann packen wir das mal in die Shownotes und wirklich spannend. Also das ist auch wieder ganz typisch für dieses Silicon Valley-Denken da, ne? So, das. Gut,
ja.
Aber lassen wir es mal so stehen. Was nehmen wir denn als Impuls aus der heutigen Folge mit?
Ja, vielleicht können wir daran anknüpfen, ne? Elon Musk bzw. Marc Aurel hatten, nämlich was treibt einen selber eigentlich an?
Ist es die innere Entwicklung oder ist es das im Außen Quantitative zu erreichen? Ne? Oder ist es was beides? Ne? Ist es irgendwie auch, dass die innere Entwicklung Ausdruck nach außen finden soll oder woran messe ich das? Und vielleicht da tatsächlich mal jeden Tag drauf zu schauen, was hat mich heute angetrieben? Oder morgens mal sich zu überlegen, was habe ich eigentlich heute vor? Wann wäre das ein guter Tag?
Ja.
Was muss da passieren? Muss ich einen Beitrag zur Größe von irgendetwas, meinem Unternehmen oder meiner Karriere oder was auch immer geleistet haben? Oder geht es darum, dass ich auf eine gute, glückliche, innere, ausgeglichene Art und Weise in Begegnung mit Menschen gehe und meiner Rolle gerecht werde? So, ne? Ja, da wollen wir auch keine Antwort geben, was da das Richtige ist, aber vielleicht den Impuls, das mal mitzunehmen.
Gut. Ja, schön.
Wollen wir es dabei belassen für heute?
Aus dem Urlaub rein in den Alltag.
Genau. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, was sage ich immer?
Macht es gut und wir sehen uns bald wieder, so dass Schicksal es zulässt. Habe ich das auch gut hinbekommen?
Auf bald, wenn es das Schicksal zulässt. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zuck.